Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Ab heute darf der AstraZeneca-Impfstoff wieder geimpft werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat gestern Entwarnung gegeben nach einer dreitägigen Pause. Wo genau, ob auch außerhalb der Impfzentren, ist derzeit noch offen. Darüber wollen heute Nachmittag Bund und Länder beraten. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger forderte heute noch mal eindringlich, jetzt auch niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte einzubinden, um das Impftempo zu erhöhen. Die Produktionsengpässe beim Covid-Impfstoff jedoch, die bleiben. Was macht das mit den Produzenten AstraZeneca, BioNTech, CureVac? Unser Thema im Börsengespräch heute. Zunächst aber wollen wir auf Porsche schauen, den Sportwagenbauer aus Stuttgart-Zuffenhausen, der heute Geschäftszahlen vorgelegt hat und der nicht nur in puncto PS den Motorkonzern Volkswagen überholen dürfte, sondern auch bei den Klimaanstrengungen. Bis 2030 will Porsche klimaneutral werden. Mehr als 80% der Neuwagen sollen bis dahin mit reinem Elektro- oder Hybridmotor unterwegs sein, was dann anders klingen dürfte als im Beitrag von Thomas Wagner.
Einen Porsche anlassen, das klingt nach Spritfresser. Zukünftig soll es aber bei der Produktpalette des Sportwagenherstellers mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen viel leiser und nachhaltiger zugehen.
Jeder dritte Porsche-Neuwagen wurde 2020 mit Hybrid- oder reinem Elektroantrieb ausgeliefert. In 2025 soll es dann jedes zweite Fahrzeug sein, 2030 bereits mehr als 80%.
Der Porsche an sich, der nicht mehr durch lautes Aufheulen des Motors auffällt, sondern allenfalls durch leises Summen des E-Antriebes, das ist die Strategie, die Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, am Vormittag auf der Bilanzpressekonferenz vorgestellt hat. Das Unternehmensziel, die Fahrzeuge sollen umweltverträglicher werden, durch eine weitgehende Elektrifizierung der Fahrzeugflotte und durch die Verwendung von CO2-neutralen, sogenannten synthetischen Kraftstoffe für die benzingetriebenen Autos. Diese E-Fuels sind allerdings noch weit von der Markteinführung entfernt und wegen ihres geringen Wirkungsgrades auch nicht unumstritten. Doch nicht nur die Fahrzeuge selbst sollen umweltverträglich werden, so Oliver Blume.
Unser Ziel im Herstellungsprozess ist es, eine Produktion ohne Umweltauswirkungen.
So gelte das neue Porsche-Werk für das Elektroauto Taycan, eröffnet vor knapp 2 Jahren, als erste Fabrik im Konzern, die komplett CO2-neutral arbeite. Und dabei bleibt es nicht.
Seit diesem Jahr arbeiten wir an allen unseren großen Porsche-Standorten wie Zuffenhausen, Weißach und Leipzig komplett CO2-neutral.
Vor allem aber arbeitet die Porsche AG an allen Standorten auch hochprofitabel. Der Vorstand meldet für 2020 trotz Corona-Krise einen Umsatzrekord von 28,7 Milliarden Euro, 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag mit 4,2 Milliarden Euro nur leicht unter dem Vorjahresgewinn. Unterm Strich kommt eine Umsatzrendite von knapp 15% heraus. Da kann man schon mal das Füllhorn aufmachen. Mit Sonderzahlungen für die knapp 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Für die geleistete Arbeit bekommen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Porsche AG bis zu 7.850 Euro.
Zuletzt sorgten Spekulationen über einen möglichen Börsengang der Porsche AG für Gesprächsstoff. Bislang gehört der Sportwagenhersteller vollständig zum VW-Konzern. Der könnte unter anderem wegen der hohen Folgekosten aus dem Dieselabgasskandal aber frisches Geld gut gebrauchen. Und so berichten denn verschiedene Medien mit Verweis auf Insider-Informationen über Überlegungen, VW wolle 25% der Porsche-Aktien an der Börse platzieren. Keine schlechte Idee, kommentierte Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke heute solche Gedankenspiele.
Aber ich muss es immer wieder sagen, die Entscheidung darüber, die muss letztendlich der VW-Vorstand und der VW-Aufsichtsrat treffen zu dem Thema. Wir haben ja weitgehend die Vorteile eines solchen Börsengangs oder einer solchen Notierung schon besprochen. Und natürlich an dieser Einschätzung wird sich von Seiten des Porsche-Vorstandes auch nichts ändern.
Sagt der Porsche-Finanzvorstand im Beitrag von Thomas Wagner zu den Spekulationen um einen Teilbörsengang der Porsche AG. Frage an unseren Börsenreporter heute, an Jan Plate. Wäre das denn sinnvoll? Wie wird das denn an der Börse gesehen?
Das wird von Experten als sinnvoll angesehen und auch an der Börse genauso. Gerade erst zeigt sich hier wieder, was für eine Perle Porsche ist. Und die könnte dann mit einem Börsengang noch sichtbarer werden, beziehungsweise eben dann auch den Wert der Volkswagen-Aktie nach oben ziehen. Das war vielleicht auch ein Teil der Kurskapriolen der letzten Tage und des deutlichen Anstieges. Dazu kommen die neuen und diese Woche bekannt gegebenen Pläne zur Elektromobilität, die Batteriepläne von VW. Für manchen wird der Volkswagen mehr zum neuen Tesla. Ja, und die Aktie von Volkswagen auch heute nochmal wieder mit einem Plus im DAX von etwas mehr als 1%.
Schauen wir auf AstraZeneca, der schwedisch-britische Pharmakonzern. Da hat die Schlagzeilen in dieser Woche ja beherrscht wegen auftretender Impfkomplikationen, vor allem bei jüngeren Frauen. Jetzt hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wieder Entwarnung gegeben. AstraZeneca sei sicher, hieß es gestern. Aber dennoch, die Lieferprobleme, die bleiben ja und die haben auch andere Impfstoffhersteller. Kratzt das alles nur am Image der Unternehmen oder sind derartige Rückschläge auch börsenrelevant? Das wollten wir in unserem Börsengespräch wissen.
Ja, und dieses Börsengespräch habe ich mit Thomas Schießle von Equities vor der Sendung aufgezeichnet. Der Impfstoff von AstraZeneca darf eben wieder geimpft werden. Dann noch dieses Hin und Her, die Diskussion um AstraZeneca. Was bedeutet das für das Unternehmen? Bleibt der Ruf da ramponiert?
Das ist sicherlich eine schwierige Situation fürs Unternehmen, zumal man ja sagen muss, dass der Impfstoff an sich durchaus ein guter ist. Also wir haben es hier eher mit dem Thema Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit zu tun.
Schauen wir mal auf die Haftungsfrage beim AstraZeneca-Impfstoff und mögliche Zahlungen durch mögliche Schäden durch AstraZeneca. Können da Schadenskosten und Haftungskosten auf die Firma zukommen?
Das kann ich von außen nicht beurteilen. Und im Übrigen ist das ja sicherlich auch eine Frage für die Juristen. Wenn, dann geht es im Zweifelsfalle ja in Anführungsstrichen um eine überschaubare Anzahl von Fällen, Gott sei Dank. Und damit ist dann auch der mögliche Schaden und Schadenersatz auch begrenzt.
AstraZeneca ist ja auch in der Diskussion wegen reduzierter Liefermengen von Impfstoffen. Ist das eine Enttäuschung?
Die Produktion von Impfstoffen ist nicht trivial. Es ist eine schwierige technologische Arbeit. Es ist auch eine nicht zu unterschätzende logistische Herausforderung. Das kann passieren, sollte nicht passieren, aber ist nicht auszuschließen.
Wenn wir hier auf Deutschland schauen, die Gründer der deutschen BioNTech aus Mainz bekommen das Bundesverdienstkreuz. Ist BioNTech eine deutsche Erfolgsstory und ist Forschung in Deutschland erfolgreich?
Ja, definitiv ist es eine Erfolgsgeschichte. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die unverhofft kam und umso erfreulicher ist. Und es ist den beiden zu gönnen, dass sie diese Auszeichnung bekommen. Ja, Forschung in Deutschland ist lange Zeit im Dornröschenschlaf gewesen, was Pharmakologie betrifft, was allerdings im Wesentlichen daran liegt, dass der Sprung von der akademischen Forschung und der Grundlagenentwicklung in die Produktion von Produkten hier in Deutschland nie richtig umfänglich gefördert wurde, sodass wir dort immer gewaltige Schwierigkeiten hatten, unsere Erkenntnisse, die wir gewonnen hatten, in Produkte umzusetzen.
Dann wäre da noch CureVac aus Tübingen. Da ist der Bund, der Staat beteiligt. Da dauert es noch etwas mit dem Impfstoff. Hat da der Bund auf das falsche Pferd gesetzt?
Das kann man heute noch gar nicht sagen. Ich würde einmal eine Lanze für den Bund sprechen und sagen, nein, ganz und gar nicht. Zum einen haben wir damit das Unternehmen in den Stand gesetzt, genau das zu tun, was es gegenwärtig tut, nämlich eine Zulassungsstudie für ihren Impfstoff loszutreten. Nein, ich denke nicht, dass da die Bundesrepublik oder der Finanzminister aufs falsche Pferd gesetzt hätte. Zumal der Zeitplan bei CureVac grundsätzlich so aussah, dass deren Entwicklungen zeitlich hinter denen von BioNTech waren. Also das ist in Ordnung.
Wenn wir BioNTech und CureVac aus Deutschland und vielleicht noch andere Firmen zusammenfassen in Sachen Corona-Impfstoffen, kann damit die Unabhängigkeit Deutschlands gesichert werden und die Versorgung sichergestellt werden?
Ab Mitte 2022 sollen wir so viel Impfstoffe produzieren, dass es nicht nur für Deutschland reicht, es reicht weit darüber hinaus.
Nun gibt es Diskussionen um Exportbeschränkungen bei Impfstoffen. Da gibt es Drohungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sollte eine Diskussion um Exportbeschränkungen geführt werden oder sollte das vielmehr ganz schnell gelassen werden?
Ich denke, man sollte das lassen. Es geht darum, dass wir einen Mangel haben und der Mangel ist überall. Und den politisch zu verteilen, halte ich für aus epidemiologischer Sicht für verfehlt.
Sagt der Pharmaanalyst Thomas Schießle. Ja, und dann schauen wir mal, Herr Plate, auf den Gesamtmarkt heute. Der DAX, der hat ja schon einige Rekorde geknackt. In dieser Woche geht's heute weiter.
Im Moment wird heute mal bisher eine Verschnaufpause eingelegt. Der DAX mit einem kleinen Minus von 0,5% bei 14.697 Punkten, womit dem DAX aber dennoch bisher ein Wochengewinn von gut 1% bleibt.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Der Euro, der bewegt sich bei einem Dollar 18,97. Der blickt natürlich auch rüber zu den Staatsanleihen, insbesondere ja mit den Diskussionen um die Renditen bei den Anleihen im Zuge der Geldpolitik der Notenbanken. Die deutschen Staatsanleihen sind heute wieder etwas gefragter. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,36% und der Goldpreis kann zulegen. Der Goldpreis steigt um 8 Dollar im Vergleich zu gestern Mittag auf rund 1.742 Dollar.
Danke für diese Börseninformation an Jan Plate. Und wir schalten nach Berlin, wo heute die politische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals weitergeht. Im Untersuchungsausschuss im Juni letzten Jahres war der Zahlungsdienstleister damals noch im DAX ja in die Pleite gerutscht, nachdem sich Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz offenbart hatten. Warnhinweise gab es im Vorfeld ja genug. Deshalb stehen die Aufsichtsbehörden, vor allem die BaFin, in der Kritik. Aber auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, die jahrelang die Wirecard-Bilanzen geprüft und abgesegnet hat. EY-Vertreter waren heute als Zeugen geladen in Berlin. Frage an Theo Gers, wie ist es also möglich, dass diese Bilanztricksereien bei Wirecard übersehen wurden?
Frau Barner, das ist in der Tat die Mutter aller Fragen und die Antworten, die hier von dem EY-Vertreter heute Vormittag gegeben wurden, sie waren auch nicht überzeugend. Also EY hat keine überzeugende Figur abgegeben. Wirecard hat ja Umsätze in Asien letztlich vorgegaukelt. Und wir reden hier nicht von Peanuts, sondern wir reden von einem Drittel des gesamten Konzernumsatzes. Und diese Umsätze, die wurden angeblich über Partnerfirmen abgewickelt. Und diese Drittpartner hätten Wirecard irgendwann Geld überweisen müssen. Nur es gab ja keine Umsätze. Und das wurde vertuscht ab 2015 durch eine Konstruktion mit Treuhändern, erst in Singapur und am Schluss in Manila, dass auf deren Treuhandkonten eben das Geld läge. Die spannende Frage, warum hat man es nicht gemerkt, dass da nur heiße Luft, aber eben kein Geld auf diesen Konten war. Die Antwort heute von Christian Orth von EY, das Prüfteam von EY, das die ganzen Konzernabschlüsse seit 2010 ungefähr geprüft hat, hatte sich jahrelang auf Bestätigungen dieses Treuhänders in Singapur verlassen. Und die Konstruktion sei eben so gewesen, dass auch nur dieser Treuhänder Auskunft geben durfte, nicht aber die Bank, wo das Treuhandkonto geführt wurde. Und deshalb habe man von EY auch keine Bankauskunft über die Werthaltigkeit der Auskünfte eingeholt. Und ich wiederhole, wir reden hier von einem Drittel des Umsatzes von Wirecard. Und mit diesem fadenscheinigen, mit diesem geduldigen Papier haben sich eben die Prüfer von EY zufrieden gegeben. Rückblickend ist das natürlich hanebüchend, aber so ist es gewesen.
Sie haben es ja gesagt, ab 2015 sollen die Bilanzen manipuliert worden sein. Davon geht ja auch die Münchner Staatsanwaltschaft aus. Wann sind denn die EY-Prüfer darauf aufmerksam geworden? Wann sind da die Alarmglocken losgegangen?
Also so richtig Feueralarm, wie es der Vertreter von EY, Christian Orth, vorhin beschrieb, der wurde erst im Januar 2020 gegeben. Er hat mehrfach geschildert, dass es schon auch 2019 mehrfach Zeitungsartikel gab in der Financial Times natürlich. Man habe da auch nachgebohrt, aber man sei immer wieder hingehalten worden. Aber die Alarmglocken, die schrillten dann Ende Januar 2020, da als bekannt wurde, dass diese Treuhandkonten mal ebenso von Singapur nach Manila auf die Philippinen verlagert worden sein, und er stellte das so dar, als ob das Geld damit praktisch in einem Land angekommen sei, das so die Qualität der Cayman Islands, also einer Steueroase, hätte. Also daraufhin hat man eben gesagt, das müssen wir jetzt prüfen. Es gab eine Reise nach Manila Anfang März letzten Jahres, auch da noch keine belastbaren Nachweise, die man da fand. Dann hat man die Idee gehabt, Testüberweisungen zu machen, also von diesen Treuhandkonten Geld abzuziehen und so zu prüfen, ob überhaupt Geld auf den Konten liegt. Auch das wurde immer wieder hinausgezögert. Und dann, gut, dann nahm das Ganze seinen Lauf. Wir kamen dann in den April, Mai, Juni letzten Jahres. Die Corona-Pandemie kam dazu. Und eben aus all diesen Gründen verschleppte sich das alles. Und lange Rede, kurzer Sinn, im Juni war dann Schluss mit der Herrlichkeit von Wirecard. Das Unternehmen war pleite. Und damit war dann auch EY sozusagen blank, um es mal so auszudrücken.
Über die Rolle der Wirtschaftsprüfer im Wirecard-Skandal, Theo Gers, berichtete aus dem Untersuchungsausschuss in Berlin. Und wir kommen wie jeden Freitag zum Firmenporträt, diesmal mit dem Blick auf ein Unternehmen, das in einer so speziellen Nische existiert, dass weder die Pandemie noch andere Probleme, wie zum Beispiel der Mangel an geeignetem Nachwuchs, dort eine Rolle spielen. Wir schauen auf eine Drechslerei aus Bremen, von denen es insgesamt nur noch 4 in Deutschland gibt und die so attraktiv ist, dass der Nachwuchs auch von weit entfernt nach Bremen kommt. Godehard Weierer.
Das gibt ein paar Tischbeine für einen Kunden. Der kommt aus Süddeutschland und hat in der Dimension Tischbeine bei sich da nicht gefunden in der Nähe und so ist er zu uns gekommen.
Mit 1500 Umdrehungen pro Minute dreht sich der Rohling um seine eigene Achse. Die Drehmaschine arbeitet millimetergenau. Jede Menge Holzspäne landen in den Haaren von Hans-Peter Schöner auf seiner Arbeitsjacke und seinen Händen. 80% der Aufträge, erzählt der 50-Jährige, kommen mittlerweile übers Internet. Aus Berlin etwa orderte ein Kunde 1000 Gewürzmühlen, bestehend aus jeweils 4 Holzteilen, die auf der Drehmaschine geschnitten und gehobelt werden. Ist das noch handgefertigte Drechslerarbeit?
Die Maschine fertigt die praktisch vor, aber es müssen trotzdem alle von Hand noch geschliffen werden oder an verschiedenen Stellen nachgearbeitet, weil die Maschine es nicht so sauber abdrehen kann.
Drechslermeister Hans-Peter Schöner nimmt zum Beweis eine fertige Gewürzmühle in die Hand. Die vierkantigen Holzstücke haben sich in eine Kugel mit makelloser Oberfläche verwandelt. Betriebe wie seiner gibt es in Deutschland vielleicht noch 100. 4 davon bilden noch aus.
Takaya hat noch eine kleine Spezialaufgabe. Da war auch ein Kunde da, der will noch 2 Sofafüße haben.
Das Drechslerhandwerk erlernen bundesweit zurzeit gerade einmal 9 junge Männer und Frauen. Eine davon ist Takayo Miura, 23 Jahre alt. Sie kommt aus Japan und kam vor 6 Jahren nach Deutschland.
Also ich habe das erste Mal hier in Deutschland als Tischlerausbildung erstmal fertig gemacht. Als ich in Japan war, habe ich dann schon mal kennengelernt, europäische Drechselarbeit. Aber ich habe das dann, ja, ist das europäische Technik, deswegen ich kann das ja nicht in Japan lernen und so weiter. Das war das natürlich schwierig gehabt. Und ja, dann ich hoffe, dass ich hergekommen.
Takayo stellt die Drehbank ein. Griffbereit hängen an der Wand das Drechsler-Werkzeug.
Das ist jetzt eine Schrubbröhre hier zum Beispiel. Das schmalere Pendant dazu ist eine Drehröhre. Ja, also das Holzstück ist jetzt zwischen Körner und Mitnehmer eingespannt auf der Drechselbank. Jetzt werden die Ecken erstmal weggeschrubbt mit der Schrubbröhre. Da fliegen auch schön die Späne.
Hans-Peter Schöner stammt aus einer Zimmerei- und Dachdeckerfamilie. 25 Jahre ist es her, als er seine Ausbildung zum Drechsler ablegte. Nach 2 Gesellenjahren in Karlsruhe wechselte er nach Bremen, machte seinen Meister und arbeitete 14 Jahre in einer Drechselei. 2010 wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit. Vorbei an Bohrmaschinen, Sägen, Gehrungsstanze und Hobelautomat führt der Weg an ein Hochregal. Hier lagern Bohlen und Bretter. Für einen Kubikmeter Buchenholz zahlt der Drechsler 600 bis 700 Euro. Für Teakholz mehr als das Zehnfache.
Ich muss mich natürlich nach dem Kundenwunsch richten und zu 90% verarbeiten wir heimische Hölzer, Buche, Eiche, Esche für Treppenstäbe oder Tischbeine.
Takayo, die Auszubildende aus Japan, hat den ersten Sofafuß gedrechselt. Der Chef nimmt das Werkstück in Augenschein.
Ein Stück ist ja schon fertig. Naja, also wenn ich mal ganz pingelig sein will, dann würde ich sagen, der ist nicht ganz gleich. Ja, das kann man nochmal einspannen und dann auf der Seite nochmal ein bisschen nacharbeiten.
Im Sommer steht für Takayo die Gesellenprüfung an. Vielleicht macht sie den Meisterbrief, vielleicht kehrt sie aber auch zurück in ihre Heimat. Sie weiß es noch nicht. Nachwuchs sorgen? Drechslermeister Schöner winkt ab. Der freie Ausbildungsplatz ist längst wieder besetzt.
Ich hatte schon 2 Auszubildende, die einfach von 200-300 Kilometer weg herkamen, um diesen Ausbildungsberuf zu lernen und sind dafür dann auch umgezogen.
Vor 2 Jahren hat Hans-Peter Schöner seine neue Werkstatt bezogen. Die alte war zu klein geworden. Die neue Halle bietet genügend Platz auch für größere Aufträge, etwa für Kreuzfahrtschiffe.
Das sind so Teakholzrahmen fürs Kreuzfahrtschiff oder für ein Kreuzfahrtschiff. Die sind jetzt mit Bootslack lackiert, deswegen sind die auch so glänzend. Letztes Jahr zum Beispiel, da haben wir auch Handläufe gemacht. Das war für irgendeinen Scheich die Yacht. Da sollte der Handlauf so aussehen wie ein geflochtenes Seil. Und kann halt nun mal nur ein Drechsler machen.
Drechsler fertigen Unikate an oder hochwertige Exponate in Kleinserie. Einige seiner handwerklichen Highlights hat Schöner in einer Glasvitrine ausgestellt. Bevor er ins Büro geht, wirft er noch einen abschließenden, prüfenden Blick auf die Arbeit der Auszubildenden.
Ja, alles gut.
Nachgeschrieben, weil diese Durchmesser war ein bisschen, ein Zehntel war zu groß.
Alles gut.
Im Büro öffnet der Chef die Vitrine. Wasserpfeifengriffe, eine Espresso-Tasse, die bei Harrods in London zum Verkauf angeboten wurde. Vorratsdosen für die Küche, angefertigt aus einem Stück Esche. Fahrradlenkergriffe aus Birkenrinde. Und natürlich fehlt die kugelförmige Gewürzmühle nicht. Das Licht der Vitrinenbeleuchtung unterstreicht die Finessen des Drechselhandwerks. Bereits die alten Ägypter hätten sich daran geübt, erzählt Hans-Peter Schöner. Heute ist er einer der wenigen, die die alte Handwerkskunst hochhalten. Vor der Zukunft ist ihm nicht bange. Für ausgefallene Holzarbeiten gibt es immer Kunden, selbst wenn sie hierfür ein wenig tiefer in die Tasche greifen müssen.
Aus Bremen berichtete Godehard Weierer. In den Wirtschaftskommentaren geht es heute um das Gastgewerbe, zunächst aber zur Maskenaffäre in der Union.
Das Handelsblatt aus Düsseldorf blickt auf die CSU, weil gegen den bayerischen Landtagsabgeordneten und früheren Landesjustizminister Sauter ermittelt wird. In der CSU gibt es offensichtlich alte Seilschaften, die den Staat als Beute betrachten. Wenn es dem Vorsitzenden Söder ernst ist, muss er diesen Sumpf trockenlegen. In einer Zeit des Impfdesasters und der fehlenden Teststrategie verlieren die Bürger täglich ein Stück Vertrauen in den Staat. Jetzt kommen noch die Amigos dazu. Bislang ist Söders Image wie eine Teflonpfanne. Es bleibt noch nichts kleben. Doch jeder weiß, auch die beste Pfanne bekommt irgendwann Kratzer, die alles am Ende unbrauchbar machen. Davon ist der Franke noch weit entfernt. Aber ein Instinktpolitiker wie er wird sich bewusst sein, wie brandgefährlich die Affären für seine Karriere und die CSU sein können. Der Münchner Merkur bemerkt, seit Jahren war offensichtlich, dass das Geschäftsmodell des Top-Anwalts und Strippenzieher-Abgeordneten Alfred Sauter in einem moralischen Graubereich abläuft. Politische Kontakte und dicke wirtschaftliche Aufträge flossen ineinander. Es hat die Parteispitze nicht gekümmert, nie. Sie hat Sauters Tüchtigkeit und Wissen stattdessen noch zum Spendensammeln und für eigene Projekte genutzt. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt zum Gastgewerbe in der Corona-Krise. Seit einem Jahr haben Gaststätten und Hotels gar nicht oder nur unter verschärften Bedingungen geöffnet. Die Meldungen über Geschäftsaufgaben häufen sich. Es ist eine erdrückende Perspektivlosigkeit und die Politik hat ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise keine Antwort darauf gefunden, wie ein Neustart unter Pandemiebedingungen aussehen kann. Wenn die Politik nicht will, dass die Städte um viele Betriebe ärmer werden, ist es für einen Weg raus aus der Sackgasse, die der Endlos-Lockdown mit sich gebracht hat, höchste Zeit. Und die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder kommentiert die Entwicklung der Rente. Es zeigt sich, dass die Berechnung der Rente sich am richtigen Leben orientiert. Tatsächlich schlägt die wirtschaftliche Lage der Arbeitnehmer voll durch. Viele von ihnen verbrachten lange Monate des vergangenen Jahres in Kurzarbeit und erhielten deutlich weniger Lohn als noch 2019. Wenn aber die Lohnentwicklung nach unten geht, können die Renten nicht kräftig steigen. Der Mini-Zuwachs im Osten ist alleine dem Umstand geschuldet, dass langfristig die Lücke zwischen Renten Ost und West geschlossen wird. Es ist der Beitrag, den die Rentner zur Bewältigung der Corona-Krise leisten. Es handelt sich um gelebte Solidarität.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.